Amen. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ihr wisst ja zum größten Teil schon, wer ich bin. Ich bin der Benny aus Roth bei Nürnberg. Habe im Moment Urlaub, also meine Strecke war kurz. Ich komme aus Duisburg gerade, mehr oder weniger Förde. Daher ist es schön, hier zu sein. Ihr müsst auch weniger Benzinkosten zahlen, ist auch schön für euch. Und mir wurde gesagt, also ich bin Pastor übrigens in Roth, 35 Jahre alt, haben einen lieben Hund, der auch süß ist und nicht bellt und überhaupt alles. Na gut, ich habe gehört, ihr habt gerade so das Thema oder die Themenreihe Unsere Gemeinde, mein Zuhause. Ich hoffe, ich bin richtig informiert. Wir haben so ein ähnliches Thema auch behandelt immer noch in diesem Jahr, ist ja immer noch dieses Jahr. Und ich habe mich oft gefragt, was versteht eigentlich so der Einzelne unter Zuhause? Und habe mich manchmal auch in der Gemeinde so erkundigt und ich hatte da jemanden, der schon ganz lange in die Gemeinde kommt, auch gut dabei ist, der sagte, Gemeinde kann für mich nie zu Hause sein. Weil mein Zuhause, da brauche ich meinen Sessel, den können wir schon mal nicht bieten, wird auch nie richtig funktionieren. So mein Fernseher und meine Familie um mich herum und ein gutes Sonntagsessen auf dem Tisch, das verbinde ich so mit Zuhause, eine gewisse Gemütlichkeit und so. Er sagt, darüber hinaus, da ist mein Blick ganz eng, geht nicht. Auch wenn es zu voll ist zu Hause und so, ist dann nicht mehr meins. Dann kenne ich andere, die sagen, zu Hause ist immer da, wo meine besten Freunde sind. Ja, wenn die in der Gemeinde sind, ist gut, wenn man da ganz alleine ist, kann ich mein Zuhause sein. Andere sagen, ohne Alkohol bin ich nie zu Hause. Also das war dann nicht mehr in der Gemeinde. Wo sie sagen, wenn das nicht da ist, hatte ich schon öfters, wenn wir irgendwie Jugendveranstaltungen hatten, da kamen Leute rein, haben so den Eintritt bezahlt, wenn es ein Konzert war und dann merkten sie, gibt kein Alkohol, kamen sie wieder, können wir das Geld zurückhaben, wir dachten, wir können uns hier zulaufen lassen, wir fühlen uns hier nicht zu Hause. Und ich habe mich selber so gefragt, was brauchst du, um irgendwo zu Hause zu sein? Und normalerweise kommen verschiedene Sachen zusammen, aber ich habe gemerkt, eins ist mir immer ganz wichtig, dass irgendwie Gott da ist. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber ich merke, ich fühle mich bei den Menschen wohl, wo Gott da ist. Ich fühle mich in den Gemeinden wohl, wo Gott da ist. Und man erlebt leider, dass oft das Einzige, was manche Kirchen mit Gott noch verbindet, der Name ist. Dass das, was Christen mit Christus verbindet, manchmal nur noch der Name ist. Und wenn Gott dann wirklich mal auftaucht, dann wird es eher ungemütlich von der Stimmung. Kennt ihr vielleicht auch, wenn man sich mal von Gott entfernt hat und er rückt dann mal näher, dann kann es manchmal eher ungemütlich werden. Aber ich habe mir heute so für die Predigt, ach, da steht es auch schon wunderbar, so gedacht, ich möchte darüber reden, Gott ein Zuhause bauen. Was kann ich tun dafür, dass Gott da ist, wo auch ich bin? Was kann ich tun als Gemeinde dafür, dass Gott da ist? Weil den brauchen wir ja irgendwie, den wollen wir am Beten, also sollte auch irgendwie in unserer Mitte sein. Und ich möchte mal einen Text dazu vorlesen, der steht in Lukas Kapitel 2, Verse 41 bis 52, ein recht bekannter Text. Ich habe ihn mitgebracht, ihr könnt da mitlesen, ihr dürft aber auch total gerne eure Bibeln aufschlagen. Das ist ja mal kostbar, es kann ja sein, dass ich den einfach aus dem Kontext reiße und euch was Falsches sage und euch danach auslache und sagt, ihr glaubt mir einfach, habt halt auch nicht eure Bibeln dabei. Das ist manchmal ganz interessant. Um die Bibel soll es übrigens heute Mittag dann gehen, über das Wort Gottes seid ihr auch herzlich eingeladen. So, ich hoffe, ich habe euch genug Zeit gegeben, das aufzuschlagen, dann lesen wir mal vor. Und seine Eltern gingen alle Jahre, ihr müsst mir übrigens ein Zeichen geben, wenn ich umblättern muss, weil da sind noch nicht alle Verse drauf. Also ich lese hier, aber ihr sagt irgendwie so, wir lesen nichts mehr, irgendwas oder piept oder trötet und dann klicke ich. Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Und als er 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Und als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem und seine Eltern wussten es nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten und kam eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn. Und es begab sich nach 3 Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich. Und seine Mutter... Danke. Und seine Mutter sprach zu ihm, mein Sohn, warum hast du das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, Warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Und seine Mutter behielt all diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Das ist eine Kindheitsgeschichte Jesu. Ja, als Jesu 12 Jahre alt war, berichtet uns die Bibel, gingen sie, wie es gewöhnlich war für den Juden, hoch zum Passafest. Und Jesus ging nicht mit zurück. Ich weiß nicht, wie für euch so die Situation ist, wenn plötzlich ein Kind, euer Kind, nicht mehr auftaucht. Und das nicht nur einen Tag, sondern nach einem Tag merkten sie es erst, dann mussten sie nochmal den Tag zurück und dann suchten sie nochmal 3 Tage. Also Jesus war fast eine Woche nicht vorhanden mit 12 Jahren und die Eltern machten tierische Sorgen. Und ich war ja auch mal, nein, ich bin immer noch Kind meines Vaters, aber ich war auch mal klein. Und manchmal kannte ich das, dass man irgendwie mit den Augen woanders war. Die Eltern gingen weiter und plötzlich waren sie weg. Ja, im Kaufhaus geht es ganz schnell, irgendwie blieb man mal kurz stehen, die Eltern haben es nicht mitbekommen und plötzlich sah man nur noch große Menschen und nicht mehr die Eltern oder im Urlaub irgendwie stehen geblieben am Strand oder zu weit weggelaufen am Strand und man findet Leute nicht mehr. Also ich merke, nicht nur Eltern sind in Sorgen ab einem gewissen Zeitpunkt, sondern normalerweise auch die Kinder. Also ich war mit 12 durchaus manchmal gerne nicht bei meinen Eltern, aber ich kann mich nicht erinnern, dass es irgendwie mal 5 Tage ungeplant waren, ohne dass ich mir Sorgen gemacht habe. Selbst geplant, bei meinen Omis oder so, hatte ich irgendwann mal sowas wie Heimweh. Und das Interessante ist hier, Jesus ist in diesem Tempel, seine Mutter kommt, ist ganz entsetzt, sein Vater kommt, ist bestimmt auch ganz entsetzt. Und Jesus ist irgendwie ganz cool und sagt, wo ist euer Problem? Ich bin doch da, wo ich sein muss, im Haus meines Vaters. Und ich dachte, was für eine interessante Aussage für ein 12-jähriges Kind, das jetzt nicht gerade in Rebellion gegen seine Eltern lebt. Also das ist ja ganz wichtig. Jesus hatte keinen Streit und wollte deswegen weg. Jesus war auch nicht sonst irgendwie komisch drauf und sagte, ich will mit Mutter und Vater nichts zu tun haben oder so. Sondern an sich, wir waren ein gehorsames, liebes, nettes Kind, das aber sagte, ich muss doch da sein, wo das Haus meines Vaters ist. Man muss dazu wissen, dass mit 12 Jahren das jüdische Kind religionsmündig wurde. Also Jesus eigenverantwortlich wurde für das, was er glaubt und auch im Glauben nachzufolgen, die Tora zu lernen, das zu tun, was darin steht und so weiter. Und Jesus setzt uns hier ein gutes Beispiel. Er sagt, meine Grundlage in meinem Leben ist eines, ich will da sein, wo mein Vater ist. Ich will da sein, wo mein Vater ist. Jesus hat sein eigenes Lebenshaus da gebaut, wo sein Vater ist und uns damit natürlich ein großes, großes Vorbild gesetzt, gerade auch, weil die Bibel dann sagte, und er nahm zu an Gunst bei Gott und bei den Menschen. Und ich möchte uns einfach heute Morgen 3 Prinzipien mitgeben, wie wir ein Haus in der Gegenwart Gottes bauen können. Oder vielleicht auch anders gesagt, wie wir da sein können, wo auch Gott ist. Das Erste, irgendwie müssten da noch Punkte kommen. Kann man das irgendwie so am Computer mal runterdrücken, den Pfeil? Wenn ihr Songbeamer habt, müsste das funktionieren. Danke. Das Erste, was ich gemerkt habe, wenn man so auch ganz normal im echten Leben Haus baut, habe ich noch nicht gemacht, aber ich kenne ja viele, die es getan haben, die müssen ganz lang suchen nach dem richtigen Bauplatz. Ich weiß nicht, wie es euch geht, auch bei der Wohnungssuche. Manchmal versucht man ja schlau zu sein als jemand, der keine Ahnung hat und gesagt, guck mal, hier baut auch da, kostet nur halb so viel wie hier, wo wir wohnen und so. Und die sagen, ja, da wollen wir nicht hin, müssten wir ja 2 Stunden pro Strecke mit dem Auto fahren, um überhaupt zu unserer Arbeit zu kommen und das Kind in den Kindergarten zu bringen und was weiß ich nicht. Also als Häuslebauer beschäftigt man sich normalerweise lange auch mit dem Ort, wo man wohnen möchte. Sind die Nachbarn nett? Ist der Ort günstig und trotzdem irgendwie noch nett? Ja, das Gleiche ist auch bei der Wohnung, kann man da gut leben und nah zum Arbeitsplatz, zum Krankenhaus, zum Einkaufszentrum, keine Ahnung, ihr kennt das vielleicht alle. Und ich glaube, dass das eine ganz, ganz wichtige Frage für uns ist, für unser Leben. Wo will ich mich zu Hause fühlen? Wo möchte ich zu Hause sein mit meiner Zeit, mit meinem Leben? Jesus entschied sich mit 12 dazu zu sagen, ich will da mein Haus bauen, ich möchte da meine Zeit verbringen, ich möchte da mit meinem Leben sein, wo Gott ist. Ganz einfach. Das wollte er tun Und ich glaube, dass es für uns, ich sage euch gleich noch, was das bedeutet, wenn ihr überlegt, was heißt das jetzt, wo soll ich mein Tempelchen hinbauen? Ich will doch gar kein Tempelchen hinbauen, ich habe doch hier meinen Tempel oder so. Ich glaube, dass es für uns total wichtig ist, eine Entscheidung zu treffen, die gleichlautend ist mit Jesus. Zu sagen, ich will da zu Hause sein, wo Gott ist. Also der Tempel damals war der Ort, wo Gott sagte, da werdet ihr mich finden. Da werde ich wohnen. Das ist eine Zusage, die Gott im Alten Testament den Juden gemacht hat. Er hat gesagt, wann immer ihr mich sucht und ihr wendet euch zu meinem Haus, ihr kommt in meinen Tempel, ihr werdet mich finden. Das ist ähnlich wie mit der Gemeinde. Es gibt Orte in dieser Welt, wo Gott sagt, da werdet ihr mich immer finden. Gott kann überall sein und ihr könnt Gott überall finden. Aber Gott sagt, da, wo mein Haus ist, auch wo eine Gemeinde ist, da, wo der Tempel ist damals im Alten Testament, da werdet ihr mich finden. Da bin ich. Punkt. So. Und Jesus hat gesagt, ich setze hier ein Zeichen, indem er im Tempel ist und sagt, für mich ist völlig klar, ich will, das ist meine Entscheidung, ich will da sein, wo Gott ist. Psalm 1, Altes Testament, heißt da, glücklich der Mann, der nicht sitzt im Kreis der Spötter. Kennt ihr das? Und dann geht es so weiter und dann heißt es, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Also auch damals im Alten Testament war es schon klar, es gibt Orte, wo Gott nicht so wirklich heimisch ist und es gibt Orte, wo Gott heimisch ist. Es gibt Orte, wo Gott wohlgefällig auf dich niederschaut und wo viel seiner Gerechtigkeit und seiner Gegenwart zu spüren ist und es gibt halt Orte, wo das irgendwie nicht so ist. Und dieser Psalm fragt einen danach, wo willst du sein? Willst du an dem Ort sein, wo die Spötter sind? Willst du dich wohlfühlen, wo die sind, die lästern, die sich gegen andere erheben, die Gott irgendwie links und rechts liegen lassen? Und es ist interessant, dass man vielleicht als erstes sagen würde, nein, will ich natürlich nicht. Und wenn man dann mal drüber nachdenkt, merkt man, ist doch gerne da, wo die Spötter sitzen. Weil das zum Beispiel die coolen Leute sind. Die Leute, die angesehen sind. Habt ihr vielleicht schon erlebt, dass man manchmal so denkt, Mann, eigentlich wollte ich gar nicht mehr lästern, aber ich bin immer da, wo die sind, die lästern. Und irgendwie fühle ich mich mit denen wohl, weil die Kaffee mögen und die anderen nicht, keine Ahnung. Weil es vielleicht die sind, die Geld haben. Ist doch auch immer schön, wenn man mit Leuten zusammen ist, die Geld haben und dazu noch großzügig sind. Und man weiß, da fällt ab und zu mal was ab vom Kuchen. So, man muss die Benzinrechnung nicht selber zahlen bei langen Strecken. Wenn man irgendwie essen geht, wird man immer eingeladen. Manche sitzen einfach nur gerne da, wo die Harmoniebedürftigen sitzen. Ja, überall da, wo Streit ist, fühlt man sich nicht mehr zu Hause. Und dafür ist man manchmal bereit, viele Kompromisse einzugehen. Und man ist an Orten, wo sich Gott vielleicht gar nicht mehr so wohl fühlt. Aber irgendwie hat man diese Entscheidung getroffen, ich bin halt immer lieber da, wo die sitzen, die friedlich beieinander sitzen, die Probleme lieber hintenrum äußern als vornerum. Und die Bibelstelle sagt uns, hey, eigentlich ist es so wichtig, da zu sein, wo Gott ist, da zu sein, wo Gerechtigkeit ist. Warum? Weil mich immer der Ort, an dem ich sein werde, prägen wird. Habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt? Deswegen wünscht man sich als Eltern meistens nicht da, mit seinen Kindern aufzuwachsen oder seine Kinder aufwachsen zu sehen, wo die Verbrechensrate in der Stadt am höchsten ist. Weil man weiß, da ist eine gewisse Gefahr da, wenn die Kinder mit denen rumhängen, die diese Verbrechen üben, dass sie auch irgendwann diese Verbrechen ausüben. Jesus wusste, es ist so wichtig, da zu sein, wo Gott ist und da sein Zuhause zu bauen. Oder ich sage mal noch besser, sich da zu Hause zu fühlen, wo Gott ist. Ich glaube, dass es wichtig ist, in unserem Leben richtige Entscheidungen und wichtige Entscheidungen grundsätzlich prinzipientreu zu treffen. Ja, ich hatte einen Praktikanten dieses Jahr da und er gab irgendwann zu, irgendwie war er faul in der Woche. Ich habe es gar nicht gemerkt, aber er sagte, er war für sich faul, obwohl er mal vor langer Zeit die Entscheidung getroffen hat, ich will nie faul sein. Weil er sagte, Faulheit führt immer nur in die falsche Richtung. Hat sich entschuldigt, sogar von der Kanzlerin hat gesagt, das hat er gemerkt, hat gesagt, ich will fleißig sein und hat dann Sachen gemacht, wonach er sich gar nicht fühlte, weil er wusste, wichtig ist, fleißig zu sein. Ein Prinzip, eine Entscheidung, die er irgendwann mal ganz früh im Leben war, jetzt immer noch jung, mit Anfang 20 getroffen hat, weil er wusste, es ist wichtig, fleißig zu sein. Sagt uns auch die Bibel. Ganz biblisches Prinzip. Es gibt andere Leute, die treffen Entscheidungen, die wirken sich richtig negativ auf ihr Leben aus. Dass sie zum Beispiel sagen, ich will immer nur Spaß haben. Ich bin mir sicher, wenn du immer nur Spaß haben willst, wirst du auf Dauer irgendwo enden, wo du nie enden willst und wo du auch keinen Spaß mehr hast. Ja? Viele, die immer nur Spaß haben wollen, sind jetzt drogensüchtig und haben gar nicht mehr so viel Spaß, weil sie immer nur Spaß haben wollten. Und nicht alles, was gut ist, macht immer Spaß, das wissen wir. Also ich bin mit dem Auto meines Vaters gekommen, das hat, glaube ich, 3-mal so viel PS wie meins. Und ich habe gemerkt, es macht mit so einem Auto keinen Spaß, sich an die Geschwindigkeitsvorschriften zu halten. Es macht viel mehr Spaß, jetzt war auch alles frei auf der Autobahn, viel mehr Spaß macht es, alles zu übersehen, was einen roten Kreis hat. Kennt ihr vielleicht, aber es ist nicht gut. Und mein Vater hat mir auch gesagt, es gibt eine Höchstgeschwindigkeit für dich, die darfst du nicht übertreten. Ich weine manchmal ungehorsam, aber das sage ich ihm noch. Und ich glaube, dass wir als Christen auch eine Entscheidung treffen müssen. Wir wollen da sein, wo Gott ist. Ich will mich da wohlfühlen, wo Gott ist. Und ich will mich nicht da wohlfühlen, wo Gott nicht ist. Ich kenne manche Christen, die haben eine Entscheidung getroffen, die sagen, überall da, wo sie sind, wollen sie, dass Gott ist. Sie haben immer irgendwie so dieses Lebensprinzip, Gott wird mir schon nachfolgen, wo immer ich hingehe. Aber ich glaube, die Bibel sagt es uns anders. Wir sollen Gott da nachfolgen, wo er ist. Und deswegen ist es so wichtig für uns zu sagen, ich will mich einfach nicht da wohlfühlen, wo er nicht ist, sondern ich will mich zu Hause fühlen und zu Hause sein, wo Gott ist. Und die Frage ist, will ich das? Ich habe mal eine Geschichte in der Bibel gelesen, Abraham und Lot, und da ging es auch irgendwann mal um eine Entscheidung, wo beide merkten, da wo wir zusammen sind, da ist das Land zu klein, wir müssen eine Entscheidung treffen, wo wir leben wollen. Und da heißt es, dass Abraham und Lot sich umschauten und Lot merkte, das Land am Jordan ist sehr fruchtbar und zog in eine Gegend, die wir heute als Sodom und Gomorra kennen. Warum? Weil er sagt, das Land ist schön, es ist fruchtbar, es scheint gut zu sein, da zu leben. Mit der Schwierigkeit natürlich, dass ganz, ganz viel Gottlosigkeit an diesem Ort war. Und Abraham entschied sich dann für die andere Seite und sagte, und Gott bestätigte, sagte, Abraham, geh du da und dahin, das ist das Land, was ich dir gebe, das ist das Land, wo ich mit dir hingehe. Das war segensreich für Abraham und die Entscheidung war für Lot nicht so segensreich. Ich habe kennt ihr vielleicht, ein Grafiker ist in Nürnberg, da in der Gemeinde, in der Ekklesia Nürnberg, der heißt Jan, macht viele nette Sachen und er hat mir mal erzählt, dass zu ihm jemand kam und sagt, er hat einen Auftrag für eine Homepage zu machen und reicht ihm so ein Buch, guck mal rein, was da so reinkommt. Und er sah lauter nackte Frauen und fragt dann, um was es da geht. Meint er, ja, um so einen Escort-Service und so. Und dann ist Jan hingegangen, hat die Teile, diese Unterlagen ihm zurückgegeben und sagt, sorry, aber Bordelle sind nicht meine Fälle. Kann man sich gut merken. Und ich dachte, es ist gut, wenn man manchmal Entscheidungen trifft. Nein, es ist gut, eine Entscheidung zu treffen, wo man weiß, hey, in den Sachen ist Gott nicht da drin. Selbst wenn ich jetzt viel Geld verdienen kann, selbst wenn es mir Ansehen bringt, in dem Fall wahrscheinlich eher das Gegenteil, aber auch nicht so wichtig, dass ich sage, hey, ich habe mir eine Entscheidung getroffen. Da, wo Gott drin ist, da bin ich auch. Wo er nicht drin ist, da habe ich auch nichts mit zu tun. Woher weiß man, wo Gott ist und wo er nicht ist? Auf der einen Seite sagt uns die Bibel, Gott ist überall zu finden, ist er. Aber er ist nicht an jedem Ort gerne. Und an den Orten, wo Gott nicht gerne ist, sollst du auch nicht gerne sein. Und um das zu sehen, muss man einfach das Wort Gottes studieren. Ich glaube, deshalb fand man Jesus im Tempel und er hatte viele Fragen ans Wort Gottes. Als 12-Jähriger lernte er davon und die Leute waren begeistert davon, wie wissbegierig Jesus das alles aufnahm, wie er sich da hineinversetzte, was für gute Antworten er gab, was für gute Fragen er stellte. Weil Jesus lernen wollte, wo der Vater ist, wie der Vater denkt, was der Vater gut findet und was er nicht gut findet. Und das findest du immer in der Bibel. Hörst du auch in den Predigten. Hörst du auch, wenn du Gemeinschaft mit anderen Christen hast? Das ist, was Gott auch tat, was Jesus tat. Er ging in den Tempel, hatte Gemeinschaft mit Leuten aus seinem Volk, die wussten oder die die Nähe Gottes suchten. Und über beides spricht das Neue Testament so viel, wie wichtig es für uns ist, das Wort Gottes zu kennen, uns danach zu richten und wie wichtig die Gemeinschaft der Heiligen ist, wie wichtig die Gemeinschaft mit anderen Christen ist. Das macht ja auch Gemeinde aus. Gemeinde ist eigentlich dafür da, ist eigentlich Versammlung von Menschen, die Gott kennen und die sich gegenseitig ermutigen und stärken, in dem zu bleiben, was Gottes ist. Das ist doch die Aufgabe der Ältesten einer Gemeinde, da zu sein, wo auch Gott mit Gemeinde hingeht. Es ist so schade, dass Gemeinden manchmal den Weg anfangen, aber irgendwann vergessen nachzufolgen. Und du kommst an diese Gemeinden und merkst, irgendwie ist hier Gott nicht mehr zu Hause. Hier sind nette Traditionen zu Hause, hier ist alles Mögliche zu Hause, vielleicht auch nette Christen, aber irgendwie stehen sie nicht mehr da, wo Gott ist. Das ist schade. Es ist schade, wenn Gemeinschaft der Christen nicht mehr Christus im Mittelpunkt hat. Und ich glaube, für uns ist es wichtig zu wissen, ist das mein Anliegen, ist das meine Entscheidung bisher, dass ich sage, ich will da sein, wo Gott ist. Ich halte mich da raus, wo Gott nicht ist. Ich bin ja, so langsam ziehe ich mich zurück aus der Jugendarbeit, aber offiziell bin ich auch noch verantwortlich für unsere Jugendarbeit, noch für ein paar Monate. Und in der Jugendarbeit werde ich ganz oft gefragt, Benni, sag mal, was hältst du von Diskos und von Partys und so? Jetzt ist die Zeit, wo ich mich mit solchen praktisch abgegeben habe, durchaus schon etwas her. Ja, manche Sachen erledigen von sich alleine. Aber ich habe ihnen etwas gesagt. Ich habe gesagt, wenn ich noch so gut drauf war, ich habe mich auf eine richtig fette Party geschleppt. Nach 2 Stunden wollte ich nur noch beten. Ich habe immer gesagt, ich habe mich nie wohlgefühlt und ich finde es komisch, wenn Leute sich da wohlfühlen, wo es nur ums Fleisch geht, nur ums Abschleppen geht, in den Liedern nur ums Abschleppen geht, in den Gesprächen viel darum, zumindest bei den Jungs, und man am Ende auch nichts anderes versucht, als die Hemmung so weit runterzufahren, dass man leicht abschleppen kann. Ich habe gesagt, ich fühle mich an so Orten einfach nicht wohl und ich will mich nicht wohlfühlen. Ich will mich in komischen Kinofilmen nicht wohlfühlen. Ich will mich nicht wohlfühlen, wo nur gelästert wird. Ich will es nicht. Da bin ich manchmal durchaus, weil wir sollen als Christen ja nicht die Welt verlassen, komme ich noch zu. Aber trotzdem ist es nicht der Ort, wo wir uns zu Hause fühlen sollen. Und die Entscheidung sollten wir treffen. Psalm 84 sagt, der Psalmschreiber etwas ganz Wichtiges. Er sagt, lieber einen Tag im Haus des Herrn als 1000 sonst wo. Ich glaube, das ist eine gute Entscheidung. Zu sagen, lieber einen Tag in der Gegenwart Gottes als 1000, was weiß ich nicht wo. Weiß nicht, was so auf deinem Herzen, was so manche Träume sind. Manchmal sind unsere Träume ja irgendwie ein tolles Haus, toll, einen gewissen Reichtum zu haben. Aber der Psalmist sagt, hey, ohne all das bin ich lieber für einen Tag in der Gegenwart Gottes, als sonst wo zu sein. Lass das dein größter Wunsch zu sein, zu sagen, ich will da sein, wo der Herr ist. Jesus, liebster Wunsch, deswegen ist Jesus an Orten, hat Orte verlassen, obwohl alle Menschen ihn an diesem Ort haben wollten. Lesen wir. Er heilte uns und die Jünger sagten, alle suchen dich, komm noch mal, hier ist fast Erweckung oder hier ist Erweckung. Und Jesus sagt, nein, ich muss weiterziehen. Warum? Weil der Vater weiterging. Zweiter Punkt. Oh, du musst wieder drücken. Das machen wir jetzt manuell. Mach Gott zum Bauherrn und zum Bauleiter. Ich habe letztens eine Sendung gesehen und war ganz schockiert, überrascht. Da ging es um Leute, die Häuser gebaut haben. Und die wohl den richtigen Bauplatz gefunden haben, aber ab da ging dann alles schief, weil sie meistens auf die falschen Leute gehört haben, irgendein Unternehmen angeheuert haben, die wohl ihr Geld wollten, aber dann nicht mehr die Arbeit brachten. Vielleicht habt ihr selber schon sowas erlebt, viel Geld irgendwo reingesteckt und hinterher gemerkt, huch, nach einem Jahr sind alle Wände feucht und ein Gutachter kam und hat gesagt, reißt ab, baut neu. Und du denkst, womit, ich habe nichts mehr. Auf jeden Fall so in der Sendung so gewesen, dass die ganz schlechte Sachen bauten am richtigen Bauort, weil sie den falschen Bauherrn hatten, weil sie auf die falschen Leute gehört haben. Und die Frage ist ganz, ganz wichtig, wer ist der Chef auf deiner Baustelle? Wer ist der Chef, wenn es um dein Leben geht? Wer ist der Chef, auch wenn du in Gemeinde bist? Weil es gibt so viele Menschen, die durchaus öfters in Gemeinde gehen, die auch die Bibel studieren, die Gemeinschaft mit Christen haben, und trotzdem ist das Haus, das sie bauen, nicht der Herr. Ist der Bauleiter nicht der Herr. Ja, sie sind am richtigen Ort eigentlich, aber es ist nicht der richtige Herr, der ihr Häuschen baut. Und wir merken etwas, wenn wir die Bibel lesen, dass die Gegenwart Gottes kein Garant dafür ist, dass du auch das Richtige tust. Manchmal denkt man das, ja, die Gegenwart Gottes muss nur da sein und alles läuft gut. Der Teufel ist das beste Beispiel, dass es nicht so ist. Der in der Gegenwart Gottes stand und trotzdem auf ganz, ganz komische Gedanken kam. Ein anderes Beispiel dafür ist Israel, die ja aus Ägypten herauszogen ins verheißene Land und es heißt da, die Gegenwart war Gottes, war mit ihnen. In einer Feuersäule in der Nacht, in einer Wolkensäule am Tag. Die Gegenwart Gottes war immer mit ihm. Trotzdem hatte Gott an vielen von ihnen keinen Gefallen. Trotzdem waren da viele, die ihr Lebenshaus nicht mit Gott zusammen in der Gegenwart Gottes bauten. In 1. Korinther 10, Vers 6 kann man das nachlesen. Da nimmt Paulus die Israeliten am Beispiel und sagt, hey, seid nicht so wie diese Leute, die in der Gegenwart Gottes standen, aber trotzdem nicht Gott als Bauherrn hatten, die zum Beispiel nach Bösem gierig waren. Kennst du das? Dass Wünsche in deinem Herzen sind, die sind nicht okay. Das weißt du auch manchmal. Ja, da merkst du was, okay, der Blick war ein Blick zu viel auf diese nette Frau. Ich habe meine eigene, da sollte ich mich irgendwie erfreuen dran, sagt uns die Bibel. Aber wenn bitte nicht an Fremden. Es kann manchmal nach Bösem gierig, wenn ich merke, ich mag gerne so Werbeprospekte, gerade vom Mediamarkt und so. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Aber ich mag das gern. Aber ich merke, wenn ich mir zu oft manchmal ein und dieselbe Sache angucke, dann werde ich manchmal gierig nach Dingen, die ich eigentlich nicht brauche. Und trotzdem denke ich immer mehr danach und irgendwann denke ich, die brauche ich aber nicht. Mein Geld kann sich viel besser irgendwo anders investieren. Aber es kommen so Sachen ins Herz, die machen einen nach Bösem gierig. Und der Herr sagt, lass mich der Herr sein und nicht irgendwelche Werbung, nicht welche bösen Gedanken. Das heißt, wer geldliebend ist, wird immer irgendwie in die Irre laufen, sagt uns die Bibel. Wenn dein höchster Wunsch ist, reich zu werden, ist es ein Wunsch, der nach Bösem dich gierig macht. Also lass es. Reichtum an sich ist noch nichts Schlechtes, aber das als höchsten Wunsch zu haben, stößt dem Bauherrn von seinem Thron. Deswegen bauen viele auch so schlecht, weil sie denken, sie können möglichst viel Geld sparen. Das rentiert sich nicht immer. Sei kein Götzendiener, sagt uns die Bibel hier in 1. Korinther 10. Sie waren Götzendiener, sie hatten andere Herren über sich. Sie trieben Unzucht, ihr Herz war nicht daran gehängt, reinzuleben. Ich glaube, das muss ein Wunsch auch noch in uns sein, zu sagen, ich möchte Gerechtigkeit üben in meinem Leben und ich möchte sein, wo Gerechtigkeit ist. Ich möchte Wohlgefallen an Gerechtigkeit haben. Ich möchte Wohlgefallen an Reinheit haben. Ich kenne manchmal den Kampf vor dem Fernseher und manchmal auch vor dem Computer, was Augen und Reinheit angeht. Keine Ahnung, ob ihr das auch kennt, aber man sieht manche Dinge, wo man denkt, okay, der Herr wird jetzt wahrscheinlich sagen, lass uns Abendmahl feiern. Das bietet sich hier nicht so an, dieses Fernsehprogramm gibt es Besseres. Und es ist manchmal so ein Kampf und manchmal fällt es schwerer und manchmal fällt es leichter, aber ich merke etwas in mir, was seit Jahren da ist, ist dieser Wunsch nach Reinheit, wo ich sage, es gefällt mir rein zu sein und es gefällt mir überhaupt nicht unrein zu sein. Es gefällt mir einfach nicht. Ich habe einen Wunsch nach Reinheit. Dann heißt es noch in 1. Korinther 10, versucht Christus nicht. Wie kann man Christus versuchen? Man kann ihn versuchen, indem man ihm nicht glaubt und immer wieder Zeichen fordert, dass man ihm glauben kann. Das war das, was der Teufel mit Jesus in der Versuchungsgeschichte versuchte. Er versuchte, dass Jesus daran zweifelte, dass er das geliebte Kind Gottes ist. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann. Und was hat Gott ihm kurz vorher gesagt? Du bist mein geliebter Sohn. Und so oft zweifeln wir an Gottes Wort und dann wollen wir plötzlich Beweise. In unseren Kopf gehen alle möglichen Dinge ab. Wir werden ungehorsam. Warum? Weil wir gezweifelt haben. Vielleicht machen wir noch Gott dafür verantwortlich. Kenne ich so oft, wenn es um Partnerwahl geht. Da wählen sich manche komische Partner und du sagst ihnen das. Guck mal, stimmt doch nicht im Wort überein. Du sollst doch so und so. Der soll mich lieb haben und so. Und dann machen sie es trotzdem. Und hinterher heißt es dann, wieso hat mir Gott diesen komischen Typen geschenkt? Und ich sage ihm, also da bist du jetzt wirklich selber schuld. Du hättest ihn doch glauben können, ja, er hätte es mir doch sagen können. Ich habe gesagt, er hat es dir doch gesagt. Vielleicht nicht durch eine große Offenbarung, aber es steht in seinem Wort, ein Pastor hat zu dir gesprochen, passt doch alles. Wieso hast du nicht geglaubt? Wieso hast du Christus auch herausgefordert? Glaub doch, murrt nicht. Sie haben so viel gemurrt, die Israeliten waren nie zufrieden. Es ist schwierig, wenn man mit seinem Bauherrn nie zufrieden ist. Weil mir mal vorschreiben will, wie das Haus zu sein hat, obwohl der Herr ja eine sehr eigene Vorstellung davon hat. Und uns sagt, sei doch zufrieden, sei dankbar mit dem, was Gott dir gibt. Paulus sagt, mit viel oder mit wenig, irgendwie war er immer dankbar. Er kam damit aus. Er hatte mal im Überfluss, war okay, und für ihn auch Mangel zu haben, war okay. Dieses Wissen, egal wie es Gott macht es gut. Ich muss nur auf den Wegen Gottes sein. Römer 8, alle Wege werden mir zum Besten dienen, aber bitte die Wege, die ich mit dem Herrn gehe. Das vergessen manche. Die denken, ich mache, wie ich will und lebe, wie ich will, egal ob Sünde ist oder nicht, und die werden mir zum Besten dienen, meine Wege. Nein, meine Wege, die mit dem Herrn ich gehe, die werden mir auch zum Besten dienen. Auch wenn sie manchmal absolut nicht danach aussehen. Weil ab und zu auch die Wege des Herrn durch die Wüste gehen, durch Täler gehen. Es überhaupt nicht gut ist, aber dann ist gefragt, ich bleibe an meinem Bauernherrn dran, weil ich weiß, es wird gut. Wir haben im Moment bei uns so eine Gemeindebaustelle. Ja? Wir haben ein Haus gekauft vor 2 Jahren und haben jetzt Baustelle so circa für 10, 15 Jahre. Also deswegen, weil wir immer so Bauabschnitte machen, es dann auch sein lassen, aber wir haben nicht genug Geld, um alles auf einmal zu machen, und wir haben definitiv auch nicht genug Kraft, um alles selber zu machen. Da bin ich auch manchmal froh, unser Bauherr hat viel Kraft, mehr als viele in der Gemeinde, und er wird im Moment eingeschränkt durch das Geld, was nicht vorhanden ist. Das ist auch gut, hat er auch schon gemerkt. Aber ich habe gemerkt, wie wichtig es ist, auf ihn zu hören. Weil bei uns haben auch schon viele irgendwie Häusle gebaut und hier mal was renoviert. Und ich habe es auch schon selber bei mir gemerkt und ich habe gemacht und ich habe schon gemerkt, dass oft die Faulheit gesiegt hat und ich Abkürzungen genommen habe. Habe einen schönen Terrassenboden verlegt und dachte, ach, wieso das Ganze da drunter eben zu machen? Ich versuche das oben so zu machen, dass es eben aussieht. Hat auch für 1-2 Jahre geklappt, jetzt liegt er 6 Jahre und du merkst, irgendwas ist da faul, der ist so wellig. Weil ich Abkürzungen beim Fundament genommen habe. Sollte man nicht tun. Und unser Bauleiter achtet sehr darauf, dass wir diese Abkürzungen nicht nehmen. Und manchmal haben wir sie genommen, manchmal auch aus Versehen genommen. Und ich weiß, bei uns wurden viele Löcher öfters als nur einmal gegraben. Weil man dann doch noch mal was besser machen musste, was man eigentlich nicht sah. Aber unser Bauleiter wusste, es ist wichtig, dass das so ist. Und dass das Wasser, was in die Erde sickert, auch wirklich zum Beispiel in die Rohre sickert und die auch wirklich irgendwo das wegführen und nicht zur Hauswand und nicht in das Kellerfensterchen rein und so. Da muss man manchmal drauf achten. Und der Herr weiß diese Wege und er weiß, was wichtig ist an unserem Haus. Er will der Bauherr sein, weil er der Einzige ist, der Ahnung hat. Also ich kann bei uns auf der Baustelle wirklich sagen, wir haben nur einen in der Gemeinde, der wirklich die Ahnung hat. Wenn wir auf den nicht hören, gibt es Probleme. Und auf ihn zu hören, ist halt Perfektionist. Aber Gott ist auch jemand, der es gut machen will mit uns, der sagen will, ich will, dass euer Lebenshaus gelingt. Ich will, dass die Wege, die ihr geht, zum Guten führen. Also hört auf mich. Lest mein Wort und gehorcht meinem Wort. Und das Schöne ist, und das finde ich wirklich so genial beim Herrn, wenn man manchmal merkt, man ist falsche Wege gegangen, hat sein Haus vielleicht sogar auf ein falsches Fundament gelegt. Beim Herrn gibt es immer Umkehr, beim Herrn gibt es immer Vergebung und mit dem Herrn kann man immer wieder neu anfangen zu bauen. Manches ist schmerzhaft. Hey, ich habe Sachen auf der Baustelle machen müssen, die waren schmerzhaft, weil sie schon beim ersten Mal anstrengend waren und nicht richtig gemacht wurden. Ja, ich habe gemerkt, so eine Decke zu streichen, dass die auch schön weiß ist, ist gar nicht so einfach. Also ich weiß nicht, wie oft meine Schulter und dir fällt dann alles runter und du denkst, komm, ich pinsel jetzt mal kreuz und quer und wenn der Licht richtig fällt, wird man es schon nicht sehen und so. Die falschen Leute haben es gesehen und ich musste dann nochmal ran. Und ich glaube, dass Gott das mit uns macht. Auch wenn wir falsche Wege gehen, er geht manchmal an Punkte ran, die tun weh. Wir hatten erst letztens in der Gemeinde, war ein Prediger da zu Gast und er stand auf und er sagte, ich merke, dass da in der Reihe, also das ist jetzt rein beispielhaft, ja, jemand ist, der weiß, er muss vergeben und tut es nicht. Und du kannst ganz viel auf deinem Lebenshaus auf Unvergebenheit aufbauen. Dass du einen Zorn gegen jemanden hast und aufgrund dieses Zorns auch durchaus Entscheidungen triffst, die nicht gut sind. Eine ist zum Beispiel nicht zu vergeben. Und dann machst du vielleicht auch hinter manche Sachen nicht, weil er da ist oder sie da ist. Und Gott sagt uns, vergib. Und in der Reihe war tatsächlich jemand, der merkte, ich habe eigentlich seit 2 Jahren lebe ich in Groll gegenüber einer Person, die richtig wichtig war für mein Leben. Ich muss vergeben. Ich muss vergeben. Und das ist schmerzhaft. Ich weiß nicht, wer so durch Vergebungsprozesse schon durch ist. Der Herr muss manchmal nicht nur einmal reden. Und wenn er redet, sagt man nicht, juhu, Gott hat zu mir geredet, sondern man sagt, Herr, bist du es wirklich? Du wolltest das doch der anderen Person sagen, oder? Dass sie auf mich zukommt und sich bei mir entschuldigt, gell? Aber ist oft nicht so. Sondern Gott sagt manchmal, du musst nochmal ein Loch aufgraben, musst da Sachen rausholen, vergeben und dann können wir in Ruhe weiterbauen und die Sache wird gut und stabil. Wenn du hörst, dass du irgendwo dienen sollst, du vielleicht merkst, hey, ich konsumiere die ganze Zeit nur im Haus Gottes. Kann eigentlich nicht sein, weil Gott hat dich berufen, befähigt, ein Teil, ein lebendiger Baustein seines Hauses zu sein. Und du kannst dienen, das muss nicht immer sichtbar sein. Ich merke bei uns in der Gemeinde, ich habe lange Zeit nicht gesehen, wie viel unsere älteren Geschwister tun, weil sie viele Dinge tun, die nicht so offensichtlich waren. Die standen in keinem Team drin, weil wir zum Beispiel kein Team hatten für, wer fegt die Blätter im Herbst. Weil nie jemand auf die Idee kam, weil die Blätter waren immer weg. Ja, für jemanden, ich war ja Anfang 20, ich wusste nie, was das heißt, einen Baum im Garten zu haben, aber ich kam immer zur Gemeinde und obwohl wir Laubbäume hatten, war unten immer sauber. Und ich kam auch nicht auf den Gedanken, dass es sein kann, dass da Blätter runterfallen und eigentlich auch liegen bleiben. Ich weiß nicht, was ich mir gedacht habe, wahrscheinlich gar nichts gedacht, bis ich eines Morgens mal etwas früher unterwegs war und merkte, da steht eine 70-Jährige und hakt das Laub und fegt es. Und ich dachte, krass, und selbst wenn die Fieber hatte, die stand da und macht es. Mein Ben macht ja sonst keiner. Ich dachte, ja stimmt, die Aufgabe hatten wir auch noch nie auf dem Schirm. Einfach treu gedient. Im Gebet so treu gedient. 85-jährig, jetzt 85-jährig, ich glaube damals 82-jährig, kommen sie besuchen, liegt ein Laptop da. Und ich dachte, ah, dein Enkel, sein Laptop vergessen, meint sie, ne, ist meiner. Dachte ich, okay, meint sie, ja, die Iris ist doch da in Uganda und so und für die will ich beten und das kann ich nur Kontakt halten über E-Mail. Also bin ich zu meinem Enkel gegangen, habe gesagt, ich trimmiere mal alles ein, damit ich auch E-Mails versenden und bekommen kann, damit ich weiß, was los ist und gut beten kann. Und solche Geschichten habe ich erlebt und dann dachte ich, Benny, sei bloß vorsichtig, wenn du immer welche verurteilst, nur weil du sie siehst und keinen Plan hast, was sie alles tun. Also es geht nicht immer darum, dass der Gemeindeleiter dich sieht, aber es geht darum, dass du weißt, ich bin Baustein im Haus Gottes und tue meinen Dienst. Ich bin nicht immer der treue Beter, wenn Leute sagen, Benny, betest du für mich? Ich sage durchaus manchmal mittlerweile, weil ich ehrlicher geworden bin. Ich versuche dran zu denken oder es passt im Moment nicht in meine Gebetsliste, weil ich zu oft gemerkt habe, wie ich Dinge vergessen habe, wo ich gesagt habe, ich mach's. Aber ich kenne die Leute bei uns in der Gemeinde, die sagen es und die tun's. Ganz treu. Baustein in der Gemeinde. Steht ihm kein Plan, nichts drin. Aber sie haben das Reden Gottes gehört, wo sie ein Teil sind und sie haben diesem Reden nachgegeben und gesagt, ich mach's. Wenn du merkst, dass Gott dir sagt, du sollst freigebiger sein. Hey, wir sind manchmal so geizig, wir Deutschen. Gott muss schon so oft an meinen Geiz arbeiten. Kennt ihr das auch, wenn da irgendwie Obdachlose oder Bedürftige am Straßenrand sitzen mit irgendeinem Schild, betteln, Bettler und du denkst, Mann, es gibt das Sozialamt oder ich bin selbst arm oder ich weiß ja nicht, was du damit machst und so, bevor ich das nicht weiß, ich gebe es woanders hin und so. Gott hat mich da echt mal berührt. Ich will die Geschichte nicht erzählen, was da alles war, aber es passierte etwas, dass ich merkte, Benny, für mich ist so wichtig, einfach zu geben. Wenn das dann vertrinkt jemand, dann vertrinkt das halt. Aber ich muss lernen zu geben. Ich wurde schon betrogen. Jemand hat sich Geld im Urlaub von mir, ich war in Ägypten, hat sich einfach Geld von mir, wie soll man sagen, er wollte es wechseln. Mein Vater sagt, mach und ich habe es gemacht. Und hinterher gemerkt, er hat mich betrogen. Statt 10 Euro Kleingeld hatte ich nur 7,50 Euro. Und ich sage euch mal ganz ehrlich, da merkte man, wie komisch ich damals drauf war. War ich sogar schon Pastor. Aber ich war sauer, fast 2 Tage auf Ägypter. Und ich dachte, was für ein schönes Land Ägypten ist. Warum sind da Ägypter? Ich habe das nicht verstanden. Ja, ihr kennt die Gedanken. Die sind nicht immer so rein und nicht immer so gut. Ich hatte im Urlaub sogar geschenkt bekommen. Also ich habe 2,50 Euro. Der Herr hat mich dahin geführt, dass ich sagte, hey Benny, segne die Ägypter, die leben davon, von uns Touristen. Was sind 2,50 Euro? Gar nichts. Ich habe schon oft 2,50 Euro irgendwo hingegeben, bei McDonald's oder so, wo sie absolut unnotwendig waren. Da habe ich eigentlich einen guten Zweck getan. Aber Gott musste mein Herz, ich habe gemerkt, ich muss freigebig leben, ich muss einfach geben können, egal wohin, damit mein Herz weich bleibt und ich in der Gegenwart Gottes bleibe. Okay, du darfst noch einmal klicken. Das geht ein bisschen über den Text hinaus, aber nicht über Jesus' Leben hinaus und auch nicht über Bauplätze hinaus. Ich merke, es gibt manchmal super tolle Häuser in unserem Land, die haben eine ganz, ganz dicke Mauer um sich herum gezogen. Schützt manchmal vielleicht vor Einbrechern, aber ganz oft wollen sie einfach sämtliche Menschen außen vor lassen. Ja, wir haben jetzt bei uns in Roth, hat sich jemand ein Haus gebaut, ich weiß nicht, die haben über 1,5 Jahre gebaut mit Rasen und Fremdfirmen und so. Aber da steht eine Mauer drum, Wahnsinn, mit einem Stahltor, Wahnsinn. Und ich dachte, so sind wir oft, wir führen unser Leben mit Gott, grenzen uns manchmal so aus der Welt, dass Leute keinen Zugang mehr haben, dass Leute keinen Zugang zu den Reichtümern haben, die Gott uns geschenkt hat. Und ich glaube, was so wichtig ist, ich glaube das ganz ehrlich auch für unsere privaten Häuser und Wohnungen, aber auch allgemein für unser Leben, dass unsere Tür offen ist. dass wir Menschen sind, die Menschen lieben. Das ist das, was bei Jesus so sichtbar wird im ganzen Leben. Er liebte nicht nur Gott, sondern er liebte auch die Menschen. Er fühlte sich nicht wohl bei den Prostituierten, aber er liebte die Prostituierten. Wisst ihr, er war nicht jemand, der ins Bordell ging oder so, aber er liebte diese Menschen, deshalb ging er zu den Menschen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Part für die Predigt. Nicht, dass du denkst, wir müssen nur heilig leben, aus der Welt raus, nur da, wo Gott ist, und hinterlegen wir in der Wüste, wo niemand ist, und wir fühlen uns wohl, haben große Klostermauern um uns herum, keine Ahnung was alles. Das ist es nicht. Sondern unser Herz muss im Himmel sein, unsere Füße aber auf dem Boden. Oder wir müssen zu Menschen gehen und sie ihnen zeigen, wie Gott ist, indem sie uns einfach sehen. Das, was Jesus war, er war auch da, wo Prostituierte, wo Zöllner, wo in Anführungszeichen die Armen der Gesellschaft waren. Und er zeigt ihnen, wie Gott ist. Es ist so wichtig für die Flüchtlinge, die in unserem Land kommen, dass wir da sind. Es gibt so viele Christen, die haben Angst und halten sich zurück. Wir müssen doch keine Angst haben. Gabi Wendland war vor ein paar Wochen in unserer Gemeinde und sie hat gesagt, hey, wir beten so lange für die Moslems und jetzt kommen sie zu uns, wir müssen gerne nicht mal zu denen kommen. Wir wollen unser Herz frei haben für Menschen. Wir wollen Menschenverliebte sein. Das gehört dazu, wenn man sein Haus in der Gegenwart Gottes bauen will, weil Gott geht immer zu den Verlorenen dieser Welt. Damit bin ich auch am Ende. Ihr dürft doch mal aufstehen. Und ich will uns einladen, heute Morgen ganz bewusst diese Entscheidung zu treffen. Ich will mein Haus, ich will da sein mit meinem Leben, wo Gott ist, wo der Vater ist. Ich will mit uns beten. Und wenn du merkst, dass dein Haus gerade nicht so in Gottes Gegenwart und unter Gottes Leitung gebaut ist, dass deine Türen vielleicht auch richtig zu sind für Menschen. Das ist manchmal so traurig, wenn du in Gemeinden kommst, wo eigentlich Christen sind, die so viel mit Gott erlebt haben und du merkst, da ist gar keine Nähe mehr zu fremden Menschen, selbst zu fremden Christen nicht. Es reicht nicht zu anderen, die Gott nicht kennen, weil sie immer diesen Gedanken haben, die müssen so werden, wie wir sind. Und wie sie so sind wie wir, dann können wir sie auch lieb haben und dann können wir uns auch ihnen gegenüber öffnen. Und der Herr sagt, das kann jeder Sünder. Die lieb haben, die ihn auch lieb haben. Aber unsere Türen sollen auf sein. Und wenn du verletzt wurdest vielleicht, weil deine Türen auf waren, dann ist es so wichtig, mit den Verletzungen zu Gott zu kommen. Wenn du merkst, dass Dinge dir vielleicht geklaut wurden, wenn dir Leute zu nahe kamen, dann musst du doch damit immer wieder zum Herrn, dass das Herz offen bleibt. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du heute Morgen hier bist und dass dein Wort zu uns redet. Und ich bete jetzt, dass du durch die Reihen gehst, Herr Jesus, und Herzen veränderst, dass du sprichst, Herr Jesus, da, wo du sprechen willst. Und ich will dich bitten, wenn du jetzt sagst, hey, ich merke, mein Lebenshaus ist nicht in der Gegenwart Gottes gebaut oder ich habe mich selbst zum Bauherrn gemacht, dann melde dich ruhig mal. Ich werde für dich beten, dass du wirklich den Weg zurückfindest. Ist ja jemand, der das so sagt? Danke, danke, danke. Ich danke euch für eure Hände und ich will euch bitten, wenn deine Hand nach oben geht, lass wirklich dein Herz jetzt so vor Gott kommen. Herr Jesus, und du siehst die Menschen, die jetzt zu dir kommen, die vor dich kommen, die vor deinem Thron kommen. Herr, und die merken, sie müssen manches anders bauen, Herr. Sie müssen vielleicht manchen falschen Herrn auch vom Thron stoßen. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass du ihnen jetzt die Kraft schenkst, auch gerade wenn sie durch diese Tür gehen, Herr, und vielleicht manche Gefühle nicht mehr so stark da sind, Herr Jesus, dass sie wirklich die Dinge, für die sie sich jetzt entschieden haben, dass sie umsetzen, dass du bei ihnen bist, sie begleitest, ihnen Kraft gibst, Herr Jesus, und sie wirklich deinen Segen erleben. Ich danke dir dafür. Amen.